Der Text zu dieser Predigt findet sich in Matthäus Kapitel 7, die Verse 7 und 8. Dort wird uns von Jesus Folgendes überliefert. Matthäus 7, Vers 7 und 8. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Diese Worte sollen uns beschäftigen in der Predigt, die unter dem Titel steht: Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ich wünsche Seel Gottes Segen zu der Verkündigung.
Ich glaube, ich brauche nicht zu erwähnen, was das Thema der Predigt ist, aufgrund vom Text, den wir jetzt gerade gelesen haben. Ich möchte heute Morgen gerne etwas über das Gebet sagen. Und es ist spannend zu sehen, auch immer wieder, wie Gott das führt, auch heute Morgen. Wer gut zugehört hat, auch der Missionsbericht in der Sabbatschule, da ging es um Gebet. Also da ging es auch um Gebet, ja, ist es erhört oder ist es nicht erhört. Jetzt habt ihr eine Predigt über Gebet und heute Nachmittag, wenn es an Gott braucht Menschen, wenn wir uns wieder treffen, werde auch ich eine Einheit machen und einen Vorschlag geben über, wie ich eine spezielle Zeit mit Gott im Gebet verbringen kann. Gebet, 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 das ist etwas ganz, ganz Wesentliches in unserem Glaubensleben. Es geht um eine Kraft, die wir eigentlich kennen, die wir wissen, dass sie existiert, aber die wir doch immer wieder auch vernachlässigen in unserem Glaubensleben. Da ist ein Missionar, der unterwegs war und auf der Rückreise nach Hause, und sie hatten sehr eilig, kamen sie an einem Fluss und der führte Hochwasser. Und es gab keine Möglichkeit, irgendwie diesen Fluss jetzt zu passieren. War zu gefährlich. Keine Boote waren da. Und ich meine, wie hättest du in der Situation reagiert? Wärst du ein Stück flussaufwärts gelaufen, flussabwärts, oder wärst du wieder umgedreht? Sie haben sich niedergekniet und haben gebetet. Ein anderer würde vielleicht schmunzeln, wenn man die da beten sieht, aber sie haben gebetet. Und während sie da am Beten sind, beginnt ein Baum, der schon Jahrzehnte dort an diesem Fluss stand, begann zu wanken und fällt genau über den Fluss. Und über diesen Baum konnten sie nachher auch den Fluss passieren. Was für eine Gebetserhörung. Wir finden diese Gebetserhörung übrigens in einem sehr wertvollen Buch. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, Der kniende Christ. Der Autor ist unbekannt, aber für mich ein ganz, ganz wertvolles Buch, wenn es ums Gebet geht. Es gibt viele Bücher, die über Gebetserfahrungen berichten. Ich denke auch an die Bücher von Roger Morneau. Da gibt es, glaube ich, 3 Bücher mittlerweile. Kaum zu fassen heißen sie, in denen auch Gebetserfahrungen erzählt werden. Und da könnte man ja je nachdem fast neidisch werden. Oder wie hast du es erlebt in deinem Leben? Hast du auch Gebetserfahrungen gemacht? Oder hast du keine gemacht? Oder bist du eher enttäuscht, wenn du solche Bücher liest und siehst, wie die anderen da Erfahrungen machen, und bei dir geht es nicht so? Jesus sagt in Markus Kapitel 11, Vers 24, Markus Kapitel 11, Vers 24, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Also, hier wird gesagt, glaubt nur. Glaubt, dass ihr es empfangt. Habt Vertrauen. Aber ich denke, das ist immer so eine Sache. Ja? Ist dann mein Glaube zu klein? Der Glaube zeigt auch meine Beziehung zu Jesus Christus auf. Ist meine Beziehung irgendwie nicht in Ordnung, wenn ich keine Gebetserfahrungen mache? Glauben heißt ja auch Vertrauen. Vertrauen, dass Gott zu seinen Verheißungen steht. Und wenn er sagt, bittet, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden, wenn wir glauben, dann ist es eine Verheißung, auf die wir Bezug nehmen können. Wir müssen uns bewusst sein, dass Gott uns immer hört. Die Frage vor einem Missionsbericht, so wie ich es noch in Erinnerung habe, Robin, du hast das noch gut betont gehabt, ja, wie viele Gebete wurden erhört? 150, 5, und er sagt gar keins schlussendlich, habe ich ihn ein bisschen stutzig gemacht. Nein, Gott hört uns immer. Prinzipiell, er hört uns immer, er hört dich immer. Und Jesus wusste das auch und er sagt es auch am Grab von Lazarus in Johannes 11, Vers 41 und 42, wo er sagt, Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich es, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus sagt, ich glaube. Entschuldigung, ich weiß, nicht ich glaube. Ich weiß, sagt er. Und er sagt es voller Gewissheit. Ich weiß, dass du mich erhört hast. Hundertprozentig. Ich habe einmal so eine Erfahrung gemacht bei einer Hochzeit. Und die fand draußen, ich habe die, glaube ich, auch schon erzählt, die fand draußen auf einer Alp statt. Ja, und ich weiß heute noch, die Braut hat mich gefragt am Freitag noch, du, was ist, wenn es schlechtes Wetter ist? Was machen wir, wenn es regnet? Und ich so in meinem jugendlichen Elan, ich sagte, es regnet nicht, basta. Es regnet nicht, ja. Und dann habe ich schon gemerkt, ups, ja, jetzt muss ich beten, oder? Herr, schau, dass es nicht regnet. Und wunderschönes Wetter. Ja, also an dem Sonntag war wunderschönes Wetter. Die Hochzeitsgäste, die kamen wirklich verschwitzt da oben an. Ich sehe den Prediger noch vor mir. Es war der, ja, ich muss jetzt nicht sagen, wer es war. Das Hemd offen, die Krawatte irgendwo halber offen und voll verschwitzt kam er da oben an. Und dann saßen wir dort. Wir saßen dort und dann hat der Gottesdienst begonnen und plötzlich höre ich überall so ein leises Donnern. Ja, heute wird man sagen, eine Gotteserscheinung, ja. Aber man sah dann, wie von überall her die Wolken kamen. Ja? Und es kam richtig dunkel daher. Und, ja, und dann geschah es eben, oder? Dass gerade über uns blieb es blau. Und rundherum Wolken, aber da war ein blaues Loch über, oberhalb von uns. Und um dieses Loch herum die Sonnenstrahlen. Ja, ein wunderschönes Bild, man hat es leider nicht fotografiert, da hatten noch nicht alle ihr Handy dabei, ja, und es hat nicht geregnet. Ich habe ein paar Tropfen gespürt, so wie als ob Gott sagen wollte, ich erhöre Gebet. Versteht ihr, solche Gebete, und übrigens, das muss ich auch sagen, das Brautpaar ist später nochmals auf mich zugekommen, hat gesagt, die Leute im Dorf hätten sie daraufhin angesprochen und gefragt, was habt ihr dort oben gemacht? Das hätten sie noch nie gesehen. Ja? Also wenn es so kommt von allen Seiten, dann kommt es also deftig, dann kommt es stark daher. Und versteht ihr, das sind Dinge, die sind für Gott kein Problem. So etwas zu bewirken, kein Problem. Er ist der Schöpfer, er kann das. Natürlich ist immer so eine Sache, wenn ich eine Wanderung machen möchte und ich bete Gott darum, mit der Gemeinde zum Beispiel, Herr, gib uns schönes Wetter. Und nebenan der Bauer, Herr, bitte gib uns Regen. Und dann merken wir, was ist Gebet? Und da müssen wir uns mehr und mehr auch Gedanken darüber machen, was Gebet wirklich ist und was Gott eigentlich auch möchte mit Gebet. Grundsätzlich merke ich selber auch in meinem Leben, dass ich in meinem Gebetsleben auch unterschiedliche Phasen erlebe. Ich erlebe Phasen, da bin ich nur noch am Beten, und dann merke ich Phasen, da wird es ein bisschen Fläche. Je nachdem, wie viel man zu tun hat, wird vielleicht das Gebet auch nur oberflächlich. Husch, husch, schnell, schnell noch ein Gebet sprechen. Ja. Aber ich denke, das ist nicht unbedingt etwas Gutes, wenn das alles nur noch so schnell, schnell gehen sollte und dann das Gefühl zu haben, aha, jetzt erlebe ich dann auch noch etwas. Aber es gibt eine Grundaussage, aus dem Jakobusbrief, die wir zu Herzen nehmen sollen. Grundsätzlich. Jakobus Kapitel 4 und dort Vers 2 und dort die letzten Worte von diesem Vers. Jakobus Kapitel 4, Vers 2 und dort die letzten 7 Wörter von diesem Vers. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ja, ein Gebet, etwas bitten, um etwas bitten, um das geht es schlussendlich. Ihr habt nichts, weil ihr vielleicht viel zu viel selber machen wollt, selber in die Hand nehmen wollt. Das ist unser großes Problem. Das kann ich selber machen. Das kann ich auch selber machen. Und schlussendlich bitten wir gar nicht. Wie viele von uns fragen sich, weshalb sie in ihrem Glaubensleben nicht oder nur langsam vorwärts kommen? Warum sie so wenig Siege über die Sünde erlangen? Warum sie so wenig Menschen in die Nachfolge Jesu bringen? Und so weiter und so fort. Und dann gibt Gott die Antwort, weil ihr nicht bittet. Aber auch als Gemeinde fragt man sich vielleicht, warum kein Wachstum da ist oder nicht so, wie man denkt oder möchte. Warum wir so wenig Sieg über die Welt, das Fleisch und das Böse haben. Warum Jesus Christus durch den Zustand der Gemeinde so wenig vielleicht auch geehrt wird. Warum keine Erweckung geschieht in der Gemeinde. Und da auch antwortet Gott, weil ihr nicht bittet. Und hier sind wir als Gemeinde auch aufgerufen zu handeln, Gebetskreise zu gründen und wieder beginnen, gemeinsam zu beten. Das gemeinsame Gebet ist etwas ganz, ganz Wesentliches. Und ich glaube auch, das gemeinsame Gebet ist etwas, das wir lernen müssen. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, ob du in der Gemeinde aufgewachsen bist oder nicht. Ich bin nicht in der Gemeinde aufgewachsen. Es gab damals, früher gab es immer diese Gemeindebibelstunde. Immer am Mittwochabend, kann ich mich erinnern. Ja, war Gemeindebibelstunden. Da ist man jeden Abend, also jeden Mittwochabend zusammengekommen und dann hat man etwas gelesen und dann hat man gebetet. Und wenn man von außen hereinkommt, dann ist das, was man dort lernt, aha, das ist Gebet. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Aber ich muss euch ehrlich gestehen, dass ich dort dann oft auch eingeschlafen bin oder eigentlich weit, weit weg vom Gebet war. Gar nicht bei der Sache da war, weil es Leute gab, die so lange gebetet haben, dass es einem vergangen ist. Oder selber nicht mehr gewusst hat, ja, was soll ich jetzt noch beten? Es Es wird spannend heute Nachmittag, kann ich jetzt schon sagen. Da werden wir etwas betrachten, wo wir da ein bisschen der Sache auf der Spur gehen werden. Und doch, wenn wir lernen, was es wirklich heißt, gemeinsam zu beten, um etwas zu beten, und das muss ich sagen, hier auf der Örtli Matt ist das auch in der Vergangenheit schon ein paar Mal geschehen. Wenn ich zurückerinnere, vor einem Jahr, oder sind es ein bisschen, ja, es ist ein gutes Jahr her, wie wir die Krankensalbung hatten von Esther, ja, da wurde hier gebetet, ja. Und die, die da dabei waren, die haben ein ganz spezielles Erlebnis hier gehabt, weil es so intensiv war. Wenn man wirklich für eine Sache, in diesem Fall für eine Person, intensiv gebetet hat. Und nur das, da geht es nicht um eine Anreihung von verschiedenen, weiß ich was, Gebete, die man da macht, sondern das ist ein Anliegen. Und darum betet man und dann kämpft man und dann ringt man und dann kommt der kommt mit dem und der kommt mit das und eigentlich immer zum gleichen Thema. Das ist ein intensives Gebet. Und ich denke, dass sie früher auch in der Urgemeinde genauso gebetet haben. In Apostelgeschichte 2, Vers 47, da lesen wir auch, der Herr aber tat hinzu täglich, die gerettet wurden zur Gemeinde. Täglich dazu, ja? Oder zwei Kapitel später in Apostelgeschichte 4, Vers 4, da heißt es, aber viele unter denen, die dem Wort zuhörten, wurden gläubig und die Zahl der Männer ward 5000. Das sind Zahlen, oder? 5000, das ist mehr, als wir in der ganzen Schweiz haben an Adventisten. Und das geht so durch die ganze Apostelgeschichte hindurch. Oder? Also schon auch intensiv eine Gemeinde, die also offensichtlich vorwärts geht. Aber warum waren die damals so erfolgreich? Gibt es Unterschiede zwischen damals und heute? Waren die Leute damals offener? Sind die Widerstände heute größer? Ist es schwieriger geworden? Ich glaube nicht unbedingt. Sie waren anders, aber nicht kleiner als bei uns heute. Das Geheimnis ihres Erfolges finden wir auch in der Apostelgeschichte selber, in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und dort Vers 42. Und da steht, sie blieben aber treu in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Die Urgemeinde war eine betende Gemeinde und das sieht man in der Apostelgeschichte immer und immer und immer wieder. Es war nicht eine Gemeinde, in der man gelegentlich mal betete, sondern alle beständig blieben im Gebet. Natürlich, wir können sagen, die Situation hat sich geändert dahingehend. Ich nehme an, dass die Leute damals, da waren viele Leute in einem Dorf, die gläubig waren. Wir haben die Herausforderung, dass wir verstreut sind auf einer riesigen Fläche. Es viel Zeit bräuchte, um immer wieder zusammenzukommen. Aber ich denke, die Herausforderung besteht darin, Wege zu finden, wie wir gemeinsam beten können, Zeit miteinander verbringen können. Und versteht ihr, dort beteten alle, nicht einfach ein paar Auserwählte. Die ganze Gemeinde und das mit einer tiefen Entschlossenheit. Und eine solche Gemeinde ist eine siegreiche Gemeinde. Und wisst ihr, so wie Gott damals die Gemeinde vor 2000 Jahren erhörte, so will er es genau gleich auch heute tun. Bin ich überzeugt. Aber Satan probiert alles, um uns als Gemeinde davon abzuhalten, zu beten. Denn er weiß, wenn eine Gemeinde wirklich betet und versteht auch echt zu beten, hat er keine Macht mehr. Und das soll uns bewusst werden. Im Büchlein Der bessere Weg steht, der Erlöser der Menschen, der Sohn Gottes, fühlte, dass er das Gebet nötig hatte. Wie viel mehr sollten schwache, sündige, sterbliche Menschen die Notwendigkeit inbrünstigen, anhaltenden Betens verspüren? Unser himmlischer Vater wartet darauf, die Fülle seines Segens auf uns auszuschütten. Wir dürfen uns an der Quelle seiner grenzenlosen Liebe satt trinken. Ist es nicht verwunderlich, dass wir trotzdem so wenig beten? Gott ist willig und bereit, das aufrichtige Gebet auch der einfachsten seiner Kinder zu erhören. Warum zögern die Kinder Gottes zu beten, wenn doch das Gebet der Schlüssel ist in der Hand des Glaubens, um die Vorratskammern des Himmels aufzuschließen, in der die unermesslichen Schätze der Allmacht aufbewahrt werden? Unwahrscheinlich. Unser Glaube. Was Gott tun möchte, wenn wir beten. Und was wir verpassen, wenn wir es nicht tun. Wir hatten diesen Donnerstag Predigertag und da hat jeder Prediger aus einem Stapel Symbolkarten eine Karte ziehen müssen mit einem Symbol drauf. Und von einem zweiten Stapel musste er einen Bibeltext ziehen, irgendeinen. Und die Aufgabe war dann, wir sind dann dort spazieren gegangen, dort in diesem Tierpark, dort wo wir waren. Die Aufgabe war dann, das mit dem anderen Kollegen auszutauschen. Was hast du gezogen? Wie siehst du das Symbol auch mit dem Bibeltext, die Verbindung? Ja. Und ich habe als Symbol eine leuchtende Schatztruhe gehabt. Eine leuchtende Schatztruhe, ja. Und dann habe ich den Bibeltext gezogen und da stand nur, was tust du hier? Versteht ihr, da stehst du da. Natürlich, dieser Text, das war aus von Elia, oder? Eigentlich steht in der Bibel, steht, was tust du hier, Elia? Ja? Aber wenn du einfach da so liest, was tust du hier? Ja. Und das ist wirklich so eine Sache, man sieht, was Gott geben möchte. Er möchte die Schätze des Himmels möchte eröffnen für dich. Ja? Und was mache ich? Nehme ich das in Anspruch? Das, was Gott mir geben möchte, nehme ich mir die Zeit, einfach mal zu beten und inbrünstig zu beten, um wirklich zu sehen, wie Gott wirkt. Ja, das Gebet. Es ist das Atmen der Seele, wir brauchen es. Der Autor vom Buch Der kniende Christ, da steht auf Antwort auf die Frage, was ist Gebet? Auf Seite 57, es ist ein Zeichen geistlichen Lebens. So wenig man Leben in einem toten Körper erwarten kann, so wenig kann man geistliches Leben bei einem gebetslosen Menschen erwarten. Das Gebet, ein Zeichen geisterfüllten Lebens. Und im Buch Gemeinschaft mit Gott auf Seite 11 steht, das Gebet ist das Atmen der Seele. Es ist das Geheimnis geistlicher Kraft. Kein anderes Gnadenmittel kann an seine Stelle treten und die Seele dabei gesund bleiben. Das Gebet bringt das Herz in unmittelbare Berührung mit der Quelle des Lebens und gibt der religiösen Erfahrung neue Spannkraft. Vernachlässigst du das Gebet oder betest du nur hin und wieder oder wenn es dir angenehm ist, dann verlierst du den Halt in Gott. Das sind schon viele Dinge, oder? Heute Morgen möchte ich euch einfach ermutigen, darüber nachzudenken. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Wie viel Zeit nimmst du dir? Und wenn du betest, wie tief ist auch das Gebet? Gebet bedeutet für mich einfach auch in die Gegenwart Gottes zu treten. Gebet heißt nicht einfach, ich führe jetzt einen Monolog und sage Gott, was ich will, sondern Gebet ist für mich, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Vielleicht auch einmal stille zu sein. Aber auf die Frage, wie ich beten soll, gibt uns die Schrift eigentlich auch eine Antwort. Die Jünger stellen an Jesus die Frage, wie soll ich beten? Herr, lehre uns beten. Aber ich möchte jetzt nicht das Vaterunser, das ja die Antwort von Jesu war, darauf eingehen, sondern einen Text aus Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14, Vers 13 und 14. Und da sagt Jesus, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, dann werde ich es tun. Merkt ihr etwas, wenn ihr diesen Text lest? Ist eigentlich ein komischer Text. Merkt ihr, wie zweimal erwähnt wird, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, am Anfang Vers 13 und Vers 14. Genau dasselbe noch einmal, eine Wiederholung. Jesus wiederholt das. Und das ist ganz bewusst so geschrieben, damit das, was Jesus wirklich sagen möchte, im Zentrum steht. Nämlich das, was hier mit einem damit bei mir in der Übersetzung wiedergegeben wird, damit der Vater im Himmel verherrlicht werde in seinem Sohn. Okay, jetzt nehmt das mit in eure Gebete. Nehmt das mit in euren Gebete einfach mal, dass durch dein Gebet der Vater verherrlicht werde. Und dann heißt es immer wieder, was ihr machen werdet in meinem Namen. Wenn wir schließen unsere Gebete oft mit dem Satz im Namen Jesu, Amen. Oder? Wenn ich jetzt das aber sage, genügt es Gott nicht, um Gebete auch zu erfüllen. Ein unrechtes Gebet kann nicht recht werden, indem man irgendeinen mystischen Satz hinten anhängt. Das Hauptanliegen eines Gebetes soll sein, dass Jesus Christus verherrlicht wird. Und das schließt dann auch alle selbstsüchtigen Gebete aus. Also wenn ich jetzt einfach bitte, Herr, bitte gib mir einen Ferrari oder weiß ich was, dann merkt ihr, ja, okay, selbstsüchtig. Ja? In Kapitel 15 fährt Jesus fort, in Vers 7 und 8. Johannes 15, Vers 7 und 8, er sagte, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, um was geht es hier, wenn ihr nur das schon, wenn ihr das hört, was sagt uns dieser Text? Wenn ihr in mir bleibt, und meine Worte in euch bleiben, Beziehung. Beziehung. Werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Hier kommt noch der Aspekt des Gehorsams hinzu, die sein Wort halten. Natürlich immer eine ganz heikle Sache, wenn ich mich dann frage, ja, halte ich sein Wort, halte ich seine Gebote, darf ich etwas beten? Da müssen wir einfach ein bisschen aufpassen. Zuerst kommt die Beziehung. Die Beziehung ist Nummer eins. Meine persönliche Liebesbeziehung, die ich mit Jesus Christus führe. Und aus dieser Liebesbeziehung mit Jesus folgt schlussendlich auch mein Verhalten. Folgt der Gehorsam. Und dann werde ich auch das bitten, um was Gott schlussendlich verherrlicht. In Vers 16 und 17 vom gleichen Kapitel sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Also ihr merkt, da ist ziemlich viel Stoff in dieser Predigt drin, verschiedenes auch, aber hier merken wir auch ein bisschen, aha, es geht auch um das Miteinander, es geht um die Gemeinde, es geht um meine Nächsten. Vers 7 und Vers 17 werden von Johannes in seinem ersten Brief zusammengefasst. Gehorsam und Liebe zueinander. 1. Johannes 3, Vers 22, wo er sagt, und was wir bitten werden, werden wir von ihm empfangen. Denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Bitte lest diesen Text nicht alleine, sondern seht diesen Text im Gesamtzusammenhang. Ja? Meine persönliche Beziehung zu Gott führt dazu, dass ich seine Gebote halte, dass ich meinen Nächsten liebe, dass ich auch die Bitten vor Gott bringe, die ihn verherrlichen. Und nicht aufgrund dessen, dass ich jetzt diese Gebote halte. Ich kann die Gebote auch selber halten. Und das funktioniert aber nicht. Es geht um Beziehung. Aber diese Texte sind alles Verheißungen. Verheißungen, dass Gott unsere Gebete erhören wird. Aber sie sind auch an Bedingungen geknüpft. Unsere Beziehung zu Jesus wird angesprochen, unser eigenes Leben wird angesprochen. Lieben wir uns untereinander? Sind wir füreinander da? Unser Glauben wird angesprochen, unser Vertrauen, welches wir Gott gegenüber geben. Ebenso das Halten der Gebote als ein Akt des Gehorsams. Vollständigerweise muss ich noch einen Text aus dem Johannesevangelium erwähnen, Kapitel 16, Vers 23, wo Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird er es euch geben. Wir haben ständig diese Wiederholungen der Aufforderung, Gott in seinem Namen zu bitten. Und da erkennen wir auch die Wichtigkeit. Es ist Gott wichtig, dass wir zu ihm kommen und ihn bitten. Er gibt es nicht einfach so. Er möchte, dass wir bitten. Das sind alles Zusagen, auf denen wir uns verlassen können. Und ich möchte es noch einmal erwähnen, ich möchte dich ermutigen, über dein Gebetsleben nachzudenken. Ich möchte dich ermutigen, dein Gebetsleben womöglich zu verlängern. Ich möchte euch ermutigen, nehmt euch einmal einen halben Tag Zeit fürs Gebet. Einen halben Tag, nur einen halben Tag Zeit fürs Gebet. Ich mache das immer wieder und ich meine, da muss man schon auch sagen, wenn man dann so einen Tag beginnt und wenn man ihn auch so einen halben Tag früh beginnt, ja, dann denkt man zuerst, oh, was mache ich die nächsten 5, 6 Stunden oder 4 Stunden? Ja. Und ich kann euch sagen, das waren immer ganz spezielle halbe Tage, die ich da erlebt habe. Ich werde heute Nachmittag eine kurze Anweisung geben, was man da machen kann in dieser Zeit. Aber ich möchte euch einfach ermutigen dazu. Weil etwas weiß ich auch. Wenn wir als Gemeinde zusammen beten, ja, ist die Grundlage für ein erfolgreiches Gebet eben auch, dass jeder persönlich zu Hause ein intensives Gebetsleben führt. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Wird Gott durch deine Gebete verherrlicht? Lebt ihr ein Leben der Liebe? Sind eure Gebete frei von Eigensucht und eigene Wünsche? Wenn das der Fall ist, dann gelten auch für euch all diese Verheißungen, die wir in dieser Predigt gehört haben über das Gebet. Dass Gott eben unsere Gebete erhören wird. Und da möchte ich noch etwas hinzufügen. Ich habe das jetzt auch während der Predigt, ist mir das immer klarer geworden auch. Die Frage, erhört Gott Gebete? Die Frage, die wir im Missionsbericht gesehen, gehört haben, ja, hat Gott, wie viele meiner Gebete hat Gott erhört? Und hier müssen wir einfach sagen, Gott erhört jedes Gebet. Aber er erfüllt nicht jedes Gebet, weil er einen anderen Plan hat. Wenn jemand schwer krank ist, ja, dann ist doch der Wunsch, dass er wieder gesund wird. Herr, erhöre uns! Mach diesen Menschen wieder gesund! Aber wir wissen nicht, ob das das Beste für diesen Menschen ist, wenn er wieder gesund wird. Oder ob gerade eine Krankheit diesen Menschen noch in eine viel tiefere Beziehung zu Gott führt, dass er schlussendlich auch dabei sein kann im Reich Gottes. Und das sind Dinge, die, da sehen wir nicht dahinter und das müssen wir uns bewusst sein. Aber eins können wir bewusst sein, Gott erhört jedes Gebet. Und ich möchte diese Predigt schließen mit einem letzten Text aus dem 1. Johannesbrief, 1. Johannes Kapitel 5 und dort Vers 14 und 15. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 14 und 15. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Ich möchte euch ermutigen, diesen Text für euch heute Nachmittag noch einmal aufzuschlagen. Es ist ein bisschen verwirrend, je nachdem, auf den ersten Blick. Das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Das wünsche ich einem jeden von euch hier im Raum, dass du auch wahrhaftige Gebetserhörungen in deinem Leben erfahren kannst. Gib nicht auf, bleib dran. Und werde ein richtiger Beter. Amen.